Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat. Wir sind Rachel Manetsch, 46 Jahre alt.
Und Elisabeth Gehrig, 66 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten.
Ja.
Es freut mich sehr, heute Bench Sager zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Bench ist Innovationspsychologe und zertifizierter ZRM-Trainer. Er macht Team- und Führungskräfteentwicklung. Herzlich willkommen, Bench.
Ich freue mich riesig, hier zu sein. Hallo, Elisabeth.
Wir sprechen ja in unserem Podcast über das Älterwerden, über das glücklich Älterwerden und wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten. Es gibt diesen Spruch, das Alter ist nichts für Schwächlinge. Finde ich persönlich ein bisschen doof, aber trotzdem, Älterwerden hat schon viel mit Veränderungen zu tun, ja auch mit Verlust. Und es kann auch verunsichern. Also was kann ich noch, was soll ich noch, wozu bin ich überhaupt noch fähig, kann ich noch was Neues anfangen? Wie gelingen denn gute Veränderungen, die wir eben mit dem Alter älter werden, erleben? Du nennst es ja einen Mutanfall. Wie kann ich einen Mutanfall haben?
Ja, gute Frage. Ich persönlich starte gerne mit etwas, das man eigentlich weiß, aber das fast niemand sagt, und zwar, wir haben alle Angst. Also alle Menschen haben eigentlich Angst.
Aber niemand gibt es zu, oder?
Also Angststörungen sind die verbreitetste psychologische Krankheiten. Und Mut wird definiert als eine Handlung mit einem erstrebenswerten Ziel, das eben ein Risiko für den Handelnden beinhaltet. Auch und dass man etwas macht, obwohl vielleicht Angst vorhanden ist. Also Mutanfall kann man durchaus auch mit Angst machen. Das ist mir mega wichtig, das möchte ich gerne so vorweg schicken. So.
Okay, mit Angst. Aber was braucht es denn, damit dass man aus einem Aha-Moment oder aus einer ersten Erkenntnis dann auch wirklich, dass da ein Aufbruch draus wird? Also, ich weiß nicht, ich probiere die Hose an am Morgen, die kriege ich kaum zu. Der Aha-Moment ist, okay, ich sollte endlich mal abnehmen, aber wirklich daraus was machen, was tun oder etwas verändern, ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
Auf jeden Fall, genau. Ich bin ein Riesenfan von der Veränderungsformel von Beckert und Harris. Die haben gesagt, Veränderung geschieht eigentlich dann, wenn der Druck vom Unwohlsein von einer Situation wie zum Beispiel dieser Hose mal der Vision einer besseren Zukunft, mal der ersten Schritte, also diese Mutanfälle, größer ist als der Widerstand, sich zu verändern. Das ist ein bisschen kompliziert.
Okay, ja, ein bisschen kompliziert.
Aber du kannst dir das als Formel vorstellen. Also wir haben... Okay. Probleme mit dem Status quo, ja, mal Mehrwert einer Veränderung, mal erste Schritte, also Mutanfälle, das alles muss größer sein als der Widerstand, den man vielleicht hat, weil es gibt ja immer gute Gründe, auch etwas immer nicht zu tun.
Immer, das ist einfach, oder? Einen genau. Grund zu finden nicht. Also die Hose zu eng, das muss, spielen wir mal das Pfeilchen Hose durch. Also gut. Also, mach du das mal. Der erste Schritt ist...
Also es muss einem richtig unbequem sein in dieser Hose. Oder es muss finanziell negativ sein, um sich ganz viele neue Hosen zu kaufen. Okay. So. Dann der Mehrwert einer anderen Zukunft, eben zum Beispiel, ich würde gerne wieder in 1,38 passen. Ich weiß auch nicht.
Genau.
Ich weiß auch nicht, was der Mehrwert dann wäre.
Genau.
Mal der Mehrwert, mal eben, dass man erste Schritte tut. Kleine Mutanfälle, kleine Schritte, dass man vielleicht, ich habe keine Ahnung, dass man mehr proteinreiche Ernährung oder so.
Mhm. Oder immer ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit.
Irgendwie so.
Oder sowas.
Genau. Dieses Produkt muss größer sein als die Resistenz.
Mhm.
Ja, das finde ich noch eine überzeugende Formel. Genau, die, also wie du es vorhin gesagt hast, es gibt ja immer gute Gründe, sich nicht zu verändern. Ich sage immer, nirgends im Schweizer oder auch im Deutschen, in der deutschen Verfassung steht, dass sich jemand verändern muss.
Es gibt kein Gesetz. Das habe ich mir jetzt noch nie überlegt.
Es gibt kein Gesetz, dass man das muss.
Nein, ja. Nein. Und warum scheitern dann trotzdem, oder ja, warum scheitern wir dann trotzdem so oft an Veränderungen, obwohl wir uns es noch so wünschen? Und ist das Faulheit oder Bequemlichkeit? Man kennt halt, was man so macht, das tut man schon lange, oder?
Ja, also ich glaube, es hat ganz viele Gründe. Mir fallen so drei große. Der erste wäre dieser, auf Englisch sagt man dem Knowing-Doing-Gap.
Ja.
Oder auf Deutsch sagt man dem Intentionsverhaltenslücke.
Okay.
Genau, das bedeutet, man weiß etwas, aber zu diesen Mutanfällen, also eben zu den ersten Schritten oder zu dem Verhalten, gibt es eine sehr große Kluft.
Mhm.
Das sieht man überall. Oder zum Beispiel, wenn man Menschen befragt, ob sie Bio-Obst cool finden, dann sagen
ja,
eigentlich sag
alle
ja.
Ja,
ja, ja. Aber wenn man schaut, was die Detailhändler dann wirklich verkaufen, dann sieht es ganz anders aus.
Mhm. Also diese Kluft zu überwinden, ja, ist das Ziel?
Das ist eine Herausforderung,
okay.
Knowing-Doing-Gap überwinden. Eine zweite Herausforderung, die ich sehe, ist, dass man sich oft selbst überschätzt, wie viel Veränderung eigentlich möglich ist. Ich sage immer, man kann eigentlich nur an einer Sache voll dran sein. Darum habe ich mit meiner Frau so eine Vereinbarung, dass wir eigentlich nie 100 Sachen kritisieren können gegenseitig. Das bringt sowieso nichts. Muss sich fokussieren auf wenige Dinge, genau.
Kritisieren.
Also, ja, würde ich sagen. So.
Also dann halt nicht abnehmen und mehr Sport und eine bessere Morgenroutine und was alles noch.
Ja.
Also mit einem kleinen Schritt anfangen.
Mhm.
Okay. Und hat das was mit Alter zu tun? Oder anders gefragt, ist man als junge Person vielleicht fähiger, sich zu verändern als ältere Person? Oder hat das was mit Alter zu tun?
Also hier fällt mir dazu ein, es gibt ein Wort, wieder ein kompliziertes Wort aus der Psychologie, das heißt Neuroplastizität.
Mhm.
Kompliziertes Wort für das Faktum, dass unser Hirn sich ständig verändert.
Also bis wir sterben.
Bis wir sterben. Jetzt sind wir ja bereits schon ein paar Minuten in den Podcast rein.
Ja.
Bereits nach 13 Minuten kann man im Hirn eine strukturelle Veränderung messen, wenn man sich intensiv mit einem Gegenstand beschäftigt hat, also mit einer Sache. Also kann man quasi dein Hirn scannen und sehen, es hat sich bereits schon etwas umstrukturiert, bereits nach 13 Minuten. Und das ist, bis man stirbt, also bis wir den Löffel abgeben, bis das Herz nicht mehr pumpt, ist unser Hirn plastisch.
Und das heißt?
Das bedeutet, also Veränderung auf der Haltungs- und Verhaltensebene hat natürlich ganz unheimlich viel mit unserem Hirn zu tun.
Mhm.
Oder in unserem Hirn passiert das Lernen, die Umstrukturierung. Und wenn es auf der faktischen Ebene möglich ist, ist es auch auf der Verhaltensebene möglich. Also wenn es auf der substanziellen Ebene möglich ist im Hirn, ist es auch im Verhalten und in unseren Haltungen möglich.
Also gilt die Ausrede, ja, so mit 70 kann ich jetzt nicht nochmals, eine neue Sprache anfangen oder so, die Ausrede gilt nicht mehr.
Es gibt auch diesen Spruch, was Hänschen nicht lehrt,
Hans
Lehmann mehr. So.
Ja, genau.
Also es ist so, dass die Neuroplastizität über das Leben sich verändert. Also Kinder haben eine sehr viel höhere Neuroplastizität wie 80-Jährige. Das Schweizerdeutsch sagt man, das schlägt kein Geiss weg. Aber Nichtsdestotrotz, sie ist immer noch da, sie ist immer noch absolut da. Das heißt, es gibt keine Ausrede, dass man sagt, ich kann mich nicht mehr verändern. Also ich kann mich bei meiner Frau nicht rausschwatzen, wenn sie etwas beanstandet.
Okay, guter Punkt. Ja. Also gehen durchaus mutige Veränderungen bis ins hohe Alter. Es ist vielleicht so wirklich ist, ja, eher eben das, wieder das Thema Mut, oder? Dass man es wagt. Weil, also ich kann jetzt einfach aus eigener Erfahrung auch sprechen. Die Menschen kennen, die Freunde kennen mich als der, der ich bin. Ja, was passiert, wenn ich dann plötzlich, was weiß ich, mit kurzen roten Haaren daherkomme? Nur ein blödes Beispiel, aber was ist denn so Schlimmes an der Veränderung? Oder anders gesagt, wie kann ich mir diesen Mut aneignen, halt doch meinen Wünschen, meinen Vorstellungen, meinen Hoffnungen nachzugehen?
Du sprichst etwas mega Spannendes an. Ich bin ein großer Fan vom Schriftsteller Max Frisch. Mhm. Der hat verschiedene Bücher, zum Beispiel Stiller oder Mein Name ist Eigantenbein, geschrieben, wo es eigentlich immer darum geht, um das Thema, dass das soziale Konstrukt, in dem man darin sich befindet, einem auch zu einem gewissen Grad in einem Status behält.
Ah,
oder?
Okay, ja.
Und das finde ich, darf man nicht unterschätzen, gerade wenn man über Mutanfälle spricht. Unser System, unser soziales System kann uns unterstützen in Mutanfällen, aber es kann auch uns sehr fest bremsen, indem quasi eine alte Version von uns aufrechterhalten wird und uns quasi darin einbetoniert lässt.
Mhm. Ja, ja, das verstehe ich schon.
Aber du wolltest etwas anderes fragen. Ich bin, glaube ich, abgewichen. Was war deine Frage? Wie es trotzdem geht?
Meine Frage, wie es trotzdem geht, ganz genau. Trotz dieser Angst. Wir haben ja mit Angst angefangen. Also trotz dieser Angst, nicht mehr reinzupassen vielleicht? Oder man wird ja wieder zum Anfänger, dass man sich lächerlich macht. Oder also da gibt es die verschiedensten Gefühle, die da hochkommen können.
Auf jeden Fall. Geht mir genauso. Ich habe heute Morgen, war ich eben mit meiner Frau in einer sehr angeregten Diskussion. Oder man kann auch einen kleinen Streit sagen. Und ich musste am Schluss wirklich zugeben, sie hatte recht. Und ich habe mir das dann mal meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich da über die Bücher muss. Und das hat echt Mut gebraucht, so das einzugestehen und zu sagen, wow, ja, du hast recht. Mut gehört sicher dazu. Was mir persönlich hilft, ist wirklich auch Humor. Also sich nicht zu bierernst zu nehmen und eben zu sagen, ja, voll, also das ist mir verschlüpft.
Das ist schon so, ja. Also nicht so das Beharren darauf, recht zu haben.
Genau.
Das ist auch so ein bisschen schwierig, oder?
Genau. Aber und da gibt es spannende Studien, dass man mit dem Älterwerden besser darin wird, das zu machen. Dass man besser darin wird, resilient zu sein in solchen schwierigen Situationen und mit Stress auch besser umzugehen. Das finde ich echt hoffnungsvoll.
Mhm. Ah, für dich, du bist noch jung.
Ja, genau.
Das ist deine Hoffnung, dass du das noch lernst. Und ich denke, für Mutanfälle braucht es ja auch Neugierde. Oder man will ja dann auch wollen, was Neues zu probieren, Neues machen. Oder was hilft, neugierig zu bleiben?
Ich bin ein Riesenfan von Carol Dweck.
Carol Dweck?
Dweck. Mit D, D-W-A-K. Dweck. Sie ist Professorin in Stanford und sie beforscht ein Konzept, das heißt Wachstumsorientierung oder auf Englisch Growth Mindset. Sie hat herausgefunden, es gibt wie zwei Arten, wie man auf einen Mutanfall schauen kann. Man kann entweder auf eine neue Aktivität schauen und sagen, ich kann das oder ich kann das nicht. Zum Beispiel abnehmen.
Genau, oder eine neue Sprache. Genau. Ich kenne da jemanden, die sagt, nein, ich bin kein Sprachmensch, kann ich nicht.
Das nennt man ein Fixed Mindset. Also du kannst es oder kannst es nicht, fertig, Schluss. So. Ja. Und wenn du das hast, kann ich dir garantieren, dann wird es auch so. Ja. Genau. Ja. Und es hat herausgefunden, es beginnt schon bei kleinen Kindern, dass es Kinder gibt, die das sagen, ja, ich kann es halt nicht. Und es gibt aber auch die andere Art von Einstellung, das ist Growth Mindset oder diese Wachstumsorientierung. Das bedeutet, dass jemand sagt, hey, ich kann das noch nicht. Und da ist es sprachlich praktisch das Gleiche, aber es ist ein riesen Unterschied in der Haltung. Mhm. Und da merke ich, das ist wirklich etwas, das, also ich glaube, niemand hat überall in seinem Leben ein Growth Mindset, muss man ja auch nicht. Aber ich merke, es macht so einen Unterschied in Bezug auf diese Mutanfälle und in Bezug auf Veränderung, wenn man mit dieser Grundhaltung reingeht und sagt, hey, was kann ich hier lernen? Was? Vielleicht stört mich auch etwas, weißt du? Der hat jetzt irgendwie falsch gegendert oder diese Person hat die falschen Hosen an, das gefällt mir gar nicht oder so. Aber das Problem ist, dass ich dann die Neugier verliere, wenn ich in diese Wut reingehe und das quasi so bewerte. Wenn ich versuche, in der Haltung zu bleiben, okay, was stört mich etwas, aber was kann ich jetzt hier lernen? Was kann ich noch nicht und was könnte ich hier Neues lernen? So. Das probiere ich mega einzuüben, das ist schwierig, finde ich.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Üben, also gibt es da konkret einen Tipp? Also weißt du, einfach so zu sagen, also jemand, also, oder ich erinnere mich, in der Schule habe ich immer gesagt, oh, Mathematik kann ich nicht, hatte dann auch ganz grauenhafte Noten immer in Mathematik. Ja. Ich war einfach kein Mathematikmensch. Also was hätte ich jetzt da tun können? Also, weißt du, einfach nicht sagen, okay, schauen wir mal. Schwierig.
Ja. Hey, ist schwierig und es gibt auch nicht so einfache Lösungen, dass... Ja. Ein einfacher Tipp, den ich versuche, ist wirklich auf diese Sprache zu achten, dass ich versuche, nicht zu sagen, eben ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht. Mhm. Und ich ist ein bisschen klugscheißerisch, aber ich verbessere manchmal auch Leute, die das sagen, sage ich, du kannst es noch nicht. So.
Genau. Ich kann mir noch vorstellen, dass es so ein bisschen unangenehm ist, wenn einem jeder das sagt.
Ich versuche es zu erklären, genau. und das, was, also das ist das, der einfache Teil. Der schwierige Teil ist natürlich, sich immer wieder mal mit etwas zu konfrontieren, das man wirklich noch nicht kann und versuchen, freudig zu scheitern. Also ich kenne das aus dem Theatersport, aus dem Improvisationstheater, wo es darum geht, auch wenn man scheitert, dass man da quasi voll reingeht, nicht versucht zu verstecken, sondern das dann zu feiern. Das sind so diese Haltungen, die ich glaube, helfen da mega bei diesem Growth Mindset.
Und vielleicht auch einfach mal anfangen, oder? Das ist ja auch das Problem, man fängt schon gar nicht an, wenn man ja weiß, man kann es nicht, fängt man nicht an. Und genau, dann das, der Anfang, dass das halt dann ein kleiner Schritt ist oder so. Wir haben vorher im Gespräch über Life Design gesprochen, da sagen die ja auch, in kleinen Schritten, kleine Prototypen mal was ausprobieren, macht das Ganze ein bisschen kleiner, machbarer und wer weiß, vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm, wie man immer gedacht hat.
Auf jeden Fall, genau.
Du hast das ja schon angesprochen, der Humor, und du bist, wenn ich es richtig verstanden, du bist Humortrainer auch.
Ja, genau. Wir machen Humortrainings für Teams und Führungskräfte.
Okay.
Am Arbeitsplatz.
Am Arbeitsplatz.
Ja.
Kann man auch Humor trainieren im Älterwerden?
Durchaus, man kann immer Humor trainieren.
Ja, ist gut, okay. Ich frage dich dann nachher, wie man das macht. Aber vielleicht, wir haben jetzt vom Mutanfall, also vom Mut haben gesprochen. Aber ich denke halt schon auch Lachen oder auch Spaß haben. Also das Ganze mit Spaß verbinden, mit Humor verbinden, vielleicht macht das ja auch mutiger. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, es gibt... eine echt spannende Forschung von Barbara Fredrickson, die hat positive Emotionen und auch Humor untersucht und konnte zeigen, positive Emotionen und Positivität im Allgemeinen macht unsere Wahrnehmung auf und auch unser Verhaltensrepertoire. Das heißt, es öffnet eher. Und in dieser Offenheit fällt einem mehr Möglichkeiten auf und mehr Positives, was dann zu einem quasi Aufwärtsspiralen-Effekt führt. Also, ja, keine Ahnung, du kommst nicht in die Hose rein, statt dich zu ärgern, lachst du darüber und dann fällt dir auf, oh, jetzt sehe ich aus dem Fenster und sehe da einen Regenbogen und dann macht das deine Wahrnehmung noch weiter auf und es fällt dir noch mehr Positives auf. Das heißt, Humor und Positivität kann quasi unsere Augen öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes, für Möglichkeiten.
Okay. Vielleicht jetzt diese Frage, was machst du denn als Humortrainer? Also geht es darum, dass die Menschen mehr Spaß haben an der Arbeit? Du hast gesagt, du machst das in der Arbeit, also mit Teams, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Humor, also diese Dienstleistung kostet ja auch etwas, darum wird sie häufig eigentlich nicht zum Selbstzweck gebucht, sondern Unternehmen buchen das, weil sie sich davon etwas versprechen in Bezug auf ihre Produktivität oder in Bezug auf ihr Teamklima oder in Bezug auf Kommunikation und so weiter. Und da kann man wirklich, also jetzt direkt Produktivität ist ein bisschen schwierig zu messen, aber man kann wirklich zeigen, dass in Bezug auf Resilienz, Teamklima und Teamkommunikation Humor echt etwas bewegen kann, etwas Positives.
Und wie wäre es das mit Veränderungen, mit Älterwerden, mit was weiß ich, Kinder, die ausziehen und plötzlich eine neue Situation zu Hause ist? Also all diese Übergänge im Leben, wie könnten wir da Humor einsetzen?
Ich glaube, Humor kann da echt viel bewegen, in Bezug auf sich selbst nicht zu Bier ernst zu nehmen. Zu akzeptieren, hey, ich bin nicht der Nabel des Universums.
Doch nicht.
Genau, und Humor ist ja ein Begriff, unter dem ganz viele Sachen subsumiert sind. Du hast vorhin ein paar genannt, Lachen, Witze erzählen und so weiter. Sind aber definitiv auf negative Sachen darunter subsumiert, also Sachen wie Zynismus. Also es gibt auch dunkle Seiten von Humor, wo ich jetzt nicht empfehlen würde.
Also sich auch
lustig machen, herabsetzen und so weiter. Ja. Aber Humor, ich sag mal, Alltagshumor kann wirklich helfen, gerade in Übergängen in Bezug auf Perspektivenwechsel. Okay. Also etwas in ein neues Licht setzen und ein bisschen aus dem Autopilot ausbrechen. Wir haben ja vorher über Fixed Mindsets gesprochen, in diese fixierten Haltungen, ich kann es nicht. Da auszubrechen, da kann wirklich Humor helfen, indem man zum Beispiel sich ein bisschen über sich selbst lustig macht.
Zum Beispiel? Also, das fällt schwer, oder
ja,
nicht?
Schwer. Ein einfacher Tipp, den man wirklich easy machen kann, ist, Witze oder Internet-Memes oder Serien zu suchen, die zum Beispiel die eigene Berufsgattung ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ich zum Beispiel habe mega gerne Psychologen-Witze. So. da muss man dann nicht selbst Humor produzieren, oder, sondern man kann quasi etwas wahrnehmen und wertschätzen, das auf die eigenen Kosten geht. Das ist easy. Dann das nächste Kompliziertere wäre, selbst etwas zu produzieren. Und hier könnte man zum Beispiel überlegen, hey, was ist eigentlich eine Schwäche von mir, die ich jetzt zum Beispiel nicht in der Psychotherapie besprechen muss, also so eine mittlere Schwäche. So. Also nicht deine Hauptschwäche, sondern so eine mittlere Schwäche. Von mir aus, ich komme nicht in meine Hose rein oder so.
Ja.
Und dann überlegt man, hey, wie könnte ich das jetzt übertreiben? Zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein, man könnte zum Beispiel ein Bild generieren lassen mit einer AI, wo ein riesiger Elefant in so ganz, ganz knappe Leggings rein will. Oder so. Und dann schreibt man drunter irgendwie, ich am Morgen beim Ankleiden oder irgendwie so etwas. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Übertreibung der eigenen Situation. Oder?
Und diese Übertreibung oder eben diese lustigen Videos über die eigene Berufsgattung, was machen die bei mir, dass ich dann selber mich dann nicht mehr so ernst nehme?
Es weicht es zumindest ein bisschen auf, eben dass man nicht gerade in eine Angstreaktion abdriften muss. Das ist etwas weiter. Es gibt ein Konzept, das heißt Gelotophobie. Das ist die Angst, ausgelacht zu werden. Es leiden etwa 10% der deutschen und Schweizer Bevölkerung unter dieser Kondition. Das heißt, eine beträchtliche Anzahl Menschen. Und die haben wirklich Angst, wenn jemand lacht, dass man sie auslacht.
Ja.
Da sieht man wieder die Folgen von negativem Humor. Oder? Aber dass das eben nicht passiert oder dass man das auch ein bisschen zulassen kann und sich eben nicht zu Bier ernst nimmt, kann man so ein bisschen starten.
Okay. Jetzt sind wir vom Mutanfall zum Humor gekommen. Jetzt möchte ich trotzdem nochmals zum Mutanfall zurückkommen. Wir haben schon so ein bisschen über einige Tipps und so gesprochen, aber der nächste Mutanfall, wie kann ich mich dafür wappnen, wenn der kommt, oder wie kann ich den provozieren, wenn es eben darum geht, was Neues probieren oder mal wohin zu gehen, mal alleine wohin zu gehen, statt zu Hause zu bleiben und einsam zu sein. Hast du da einige Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Sehr gerne. Ich habe ja am Anfang gestartet mit Angst.
Genau.
Dass wir alle Angst haben. Und ich glaube, dass Mut möglich wird, braucht es neben der Angst oder trotz der Angst eine sichere Basis. Und diese sichere Basis kann verschieden gelegt werden, zum Beispiel mit einem guten Selbstwert, mit starken Überzeugungen, ethischen Überzeugungen oder auch spirituellen oder religiösen Überzeugungen, aber auch mit einem Support-Netzwerk, also mit Menschen, die bei denen du merkst, hey, sie behalten dich eben nicht in einem starren, alt, veralteten Bild, sondern sie sind unterstützend. Vielleicht hier nochmal in Bezug zum Live-Design oder dass man quasi Komplizinnen hat, mit denen man Prototypen besprechen kann und sagen, die einem auch anfeuern und sagen, hey, let's go, los, probier das aus, cool, wir gehen zusammen oder so. Ich glaube, das ist echt wichtig. Jetzt dazu möchte ich gerne sagen, Menschen haben die Tendenz so von Ähnlichkeitsattraktion. Das heißt, wir
also so das Gleiche zu gleich. Genau.
Wir organisieren uns, wir lieben es, Zeit zu verbringen mit Menschen, die ähnlich sind wie uns, politisch und religiös und so weiter und so weiter. Jetzt in Bezug auf, sag mal, um ein bisschen aus dem Autopilot auszutreten und gerade sein Fixed Mindset ein bisschen rauszufordern, braucht es neben diesen Cheerleadern, braucht es auch ein Challenge-Netzwerk, sage ich dem.
Okay.
Das heißt, ich empfehle, einmal im Monat mit Menschen Zeit zu verbringen, die ganz andere politische, religiöse oder sonstige Ansichten auf die Welt haben.
Wow, schwierig.
Mhm.
Oh. Okay. Ja, also das auszuhalten, ist ja fast nicht auszuhalten. Also ich kann hier schon fast nicht mehr, was weiß ich, die Nachrichten hören, weil ich mich schon aufrege, ärgere. Okay. Aber sich dem bewusst aussetzen, einfach zum ein bisschen aus seiner, kommt man da aus seiner eigenen Hülle raus, mit der man sich quasi schützt und umgibt. Okay.
Es ist unglaublich, wie fest wir davon ausgehen, dass die Welt so funktioniert, wie wir denken, dass sie funktioniert oder wie sie in unserem Kopf ist und wie unterschiedlich das dann schlussendlich ist oder wie andere Menschen denken. Ich bin immer wieder erstaunt und ich merke einfach, dass es ein sehr gutes Korrektiv ist, dass man nicht komisch wird. Kennst du das, mit Leuten Zeit zu verbringen, die nur in ihrer eigenen Bubble sind? Das ist die sprechen eine komische Sprache, und zwar alle. Es ist politisch so, religiös, sozial. Leute, die nur unter ihresgleichen sind, habe ich das Gefühl, man entwickelt komische Macken.
Sehr wahrscheinlich schon. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was meine Macken sind, wenn ich das so höre. Aber hast du noch eine Frage oder eine Bemerkung, die du gerne noch anbringen möchtest für unsere Hörerinnen und Hörer? Das Gespräch ist super. Vielen Dank. Ich habe schon so viel gelernt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Zuerst mal, ich habe so eine Liste mit Fragen und ich habe letzte Woche eine neue Frage zu meiner Liste hinzugefügt, die ich dir gerne stellen möchte, ja, und vielleicht auch dem Publikum. Und zwar heißt die Frage: Von was bist du überzeugt, dass fast niemand in deinem Umfeld glaubt?
Ui,
Das ist eine schwierige Frage, oder?
Keine Ahnung. Also ich bin fast überzeugt, dass niemand in meinem Umfeld glaubt, dass es Engel gibt. Stimmt das wohl? Keine Ahnung.
Spannende Antwort. Und du glaubst das?
Nicht wirklich.
Okay.
Nein, ich habe so ich umgebe mich mit Leuten wie
die,
ich,
die
oder?
Nicht an Engel
genau, die
glauben.
Nicht an Engel glauben. Okay. Also. Was ist deine Antwort dazu?
Ich wäre jetzt auch überfordert mit der Frage, ich muss mir das länger überlegen, aber ich fand einfach die Frage mega spannend, weil sie in eine Reflexion führt über Überzeugungen, mhm, und über, ich sag mal, konträre Ansichten. Ja.
Ja, okay. Das heißt, das ist so ein weises letztes Wort, das es schon hat, sich immer wieder herausfordern und sich auch dem aussetzen,
ja, genau,
anderer Meinungen. Und
auf jeden Fall.
Mutig sein und. Mhm. Okay, machen wir das. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend. Du hast ja viele Namen genannt, viele Konzepte auch erwähnt. Wir werden das dann in unseren Shownotes natürlich verlinken, dass die Leute das auch mal nachlesen können. Es war so viel, aber viel gelernt und viel Neues gehört. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.